Matthijs Deen, Über alte Wege. Eine Reise durch die Geschichte Europas. Europa blickt auf eine lange und bewegte Geschichte zurück. Unsere Vorfahren waren einst Jäger und Sammler, die auf der Suche nach Unterschlupf und Nahrung von Tag zu Tag lebten. Die Römer stießen später nach Norden vor und fürchteten sich vor den Völkern, die dort in den Wäldern lebten. Und noch ein paar Jahrhunderte später versuchten ein paar Isländer ihr Glück in Amerika, lange bevor Kolumbus es entdeckte. Allen Menschen und Zeiten in Europa ist gemeinsam, dass es immer um Bewegung ging, von Höhle zu Höhle, von Rom über die Alpen, von Island nach Amerika. In diesem Blinks wartet keine herkömmliche historische Abhandlung auf dich, sondern einige spannende Geschichten von der ersten Besiedlung des europäischen Kontinents bis ins 20. Jahrhundert. Du darfst dich auf einige historische Figuren freuen, die dir bisher wahrscheinlich noch nicht begegnet sind. Der Räuber Bulla, der den römischen Kaiser Septimius Severus an der Nase herumführte, oder Jakob Barokas, der mit seiner jüdischen Schauspielgruppe im 17. Jahrhundert das Stadttheater in Amsterdam belebte. Durch die Blinks wirst du sehen, dass Menschen in Europa schon immer Reisende waren und die Schicksale Einzelner eine Menge über das Große und Ganze erzählen können. Blink Nummer 1. Es gibt ein Straßennetz in Europa, das nicht Teil des europäischen Bewusstseins ist. Welche berühmten Straßen fallen dir spontan ein? Der Highway 1 entlang der kalifornischen Pazifikküste? Oder die Route 66, über die es einen Song mit mehr als 100 Coverversionen gibt? Vielleicht denkst du auch an die Panamericana, die Nord- und Südamerika verbindet. Doch wie sieht es mit Europa aus? Fehlanzeige? Tatsächlich gibt es ein europäisches Straßennetz, das ziemlich unbekannt ist, obwohl es sich durch den gesamten Kontinent zieht. Geplant wurde es 1947 bei einem Treffen der Vereinten Nationen in Genf. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollte man die Zerstörung des Kontinents als Chance für einen systematischen Wiederaufbau nutzen. Und das nicht nur aus praktischen Erwägungen. Die Straßenverbindungen sollten auch den europäischen Frieden symbolisieren, indem sie die ehemaligen Feinde miteinander verbanden. Die E1 und die E2 zum Beispiel, das E steht für Europa, sollten von London über Frankreich in das postfaschistische Italien führen. Und für die E3 war eine Route mitten durch das zerstörte Deutschland vorgesehen. Nach 3 Jahren waren die Pläne ausgearbeitet. Unter dem Namen Declaration on the Construction of Main International Traffic Arteries wurden grenzüberschreitende Autobahnen vorgeschlagen, um die europäischen Länder miteinander zu verbinden. Mit der Unterzeichnung der Erklärung verpflichtete sich jedes Land dazu, bestehende Straßen auf dem eigenen Staatsgebiet wiederherzurichten, auszubauen und an gemeinsame Normen anzupassen. Dazu gehörten etwa Fahrbahnmarkierungen und Verkehrsschilder. Schnell zeigte sich jedoch, dass das Vorhaben der Vereinten Nationen gar nicht so leicht umzusetzen war. Als sich 1975 26 Staaten auf das Projekt eingelassen hatten, reichten die ursprünglich ausgedachten Routen nicht mehr aus. Die Idee, das Netz auf historischen Verbindungen aufzubauen, musste deshalb aufgegeben werden. So verläuft die E1, die anfangs die Alliierten mit den Achsenmächten verbinden sollte, heute ohne geschichtlichen Hintergrund von Larn nach Sevilla. Die fehlende Symbolik ist ein Grund für das Schattendasein des Straßennetzes im europäischen Bewusstsein. Ein anderer Grund liegt darin, dass Straßen vor den Plänen der Vereinten Nationen mitnichten für den Frieden gebaut wurden. Herrschern wie den römischen Kaisern, Napoleon oder Hitler ging es ganz im Gegenteil darum, die eigene Macht auszuweiten. Dieses Wissen macht es schwer, sich mit europäischen Straßen zu identifizieren. Straßen bringen dich also nicht nur von A nach B. Sie erzählen auch etwas über die Menschen, die auf ihnen unterwegs waren. Springen wir ein paar Millionen Jahre zurück und schauen uns an, welche Routen unsere Vorfahren wählten, als sie sich von Afrika nach Europa aufmachten. Blink Nummer 2. Die Vorfahren der Europäer kamen aus Afrika und wanderten über Asien an den Küsten entlang. Als die Archäologen Martin Bates und Nick Ashton eines Morgens an der ostenglischen Küste von Norfolk eine Bodenprobe entnehmen wollten, hielt Bates plötzlich inne. Ob das Fußabdrücke seien, fragte er seinen Kollegen und deutete auf den feuchten Grund. Tatsächlich waren ein paar kleine und einige größere Fußpaare zu erkennen. Ashton zuckte nur die Achseln. Sie seien frisch, sagte er, also nichts Besonderes. Damit lag er allerdings vollkommen falsch. Denn bei dem Fund handelt es sich um die ältesten menschlichen Fußabdrücke, die je außerhalb von Afrika entdeckt wurden. Sie stammen aus der Altsteinzeit und waren von mehreren Sandschichten so verfestigt, dass sie 800.000 Jahre überdauerten. Die Spuren widerlegten die bis dahin herrschende Vorstellung, Menschen seien erst viel später in das heutige England vorgedrungen. Doch wie waren sie dorthin gelangt? Die ersten Menschen kamen nicht über das Wasser, sondern sie erreichten Europa von Afrika aus, indem sie Asien durchquerten. Der früheste Beweis für menschliches Leben in Europa wurde in Georgien gefunden. Dort stieß man auf Überreste, die 1,85 Millionen Jahre alt sind. Aus den kleinen Schädeln ließ sich ableiten, dass die Menschen damals mit ca. 700 Kubikzentimetern nur halb so viel Gehirnvolumen hatten wie wir heute. Ungefähr 600.000 Jahre später waren sie offensichtlich entlang der Küste des Schwarzen Meeres zum Bosporus gewandert und dabei immer klüger geworden. An einem Flussufer wurde nämlich ein Steinwerkzeug gefunden. Wie genau der Weg zur nächsten Station verlief, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Doch 100.000 Jahre später waren die Menschen bereits nach Spanien gelangt. Die Ähnlichkeit zu ihren Vorfahren aus Georgien war nur noch an den Zähnen abzulesen. Die Menschen, die man im heutigen Atapuerca in Kastilien fand, hatten deutlich größere Gehirne. 1000 Kubikzentimeter Hirnmasse forderten mehr Platz ein, weshalb die Schädel größer wurden. Eine Folge davon war, dass Neugeborene im Vergleich zu den Erwachsenen viel unreifer zur Welt kamen als zuvor. So entstand eine kindliche Entwicklungsphase, in der die Jüngeren von den Älteren umsorgt und auf das Familienleben vorbereitet werden mussten. Von Spanien wanderten die Menschen dann abermals entlang der Küsten nach England, das damals noch eine Landverbindung zu Europa hatte. Es ist der nördlichste Punkt, an den sie damals kamen. Zumindest nach jetzigem Stand. Bis der nächste Archäologe zufällig über ein paar Fußspuren stolpert. Blink Nummer 3. Ein umherziehendes dänisches Volk versetzte die alten Römer in Angst und Schrecken. Die Dänen kannten die Launen des Meeres. Voller Groll konnte es über das Ufer schäumen, aber danach lag meist eine schimmernde Decke aus Bernstein über dem Strand. Heute wie damals feinste Handelsware. Eines Nachts drang das Meer allerdings bis weit ins Land hinein. Die Folge? Ertrunkenes Vieh, zerstörte Häuser und hilflose Menschen, denen nichts anderes blieb, als zu flüchten. Auch Bojorix, ein dänischer Junge, verließ 100 Jahre vor Christus mit seinem Volk die überflutete Heimat. Er sollte die Römer später das Fürchten lehren und ist dank der Geschichtsschreiber Plutarch und Livius sogar in die römischen Annalen eingegangen. Nirgendwo konnten die Ausgewanderten bleiben, da sie den verwandten Völkern im Landesinneren zur Last fielen. Während sie immer weiterzogen, entwickelte sich Bojorix zu einem mürrischen und robusten Jugendlichen. Er lernte, dass hin und wieder Mitglieder der eigenen Gemeinde für die Götter geopfert werden mussten und dass man Feinde vertrieb, indem man ihnen Angst einjagte oder sie kurzerhand niederschlug. Die Kimbern, wie die Römer sie nannten, wanderten entlang der Elbe und später der Donau Richtung Süden. Die Routen waren ihnen als Handelswege bekannt, über die sie ihren Bernstein exportiert hatten. Bojorix, inzwischen zu einem furchteinflößenden Mann herangewachsen, wurde zum Oberhaupt ernannt und führte sein Volk bis an die Grenzen Roms. Die Römer boten ihm ein Siedlungsgebiet und Bojorix stimmte zu. Doch dann erkannte er, dass man ihn und sein Volk in einen Hinterhalt locken wollte. In der folgenden Schlacht wurde die 30.000 Mann starke Armee der Römer vernichtend geschlagen. Die Kimbern, denen schon ein Ruf als Plünderer vorauseilte, versetzten die Römer fortan auch als Krieger in Angst und Schrecken. Bojorix überfiel 7 Jahre lang römische Verbündete an den nördlichen Grenzen des Reiches, ohne Rom selbst anzugreifen. In Südgallien wollte sich ihm eine römische Armee entgegenstellen, doch die Soldaten flüchteten vor Angst, als die Kimbern in den Bergen auftauchten und mit Gebrüll auf sie zurannten. Dann sah Bojorix die Zeit gekommen. Er hatte sich unterwegs mit den Teutonen angefreundet, einem germanischen Volk, das den Kimbern nicht unähnlich war. Nun plante er, Rom von zwei Seiten anzugreifen. Die Teutonen wurden von den Römern jedoch aufgehalten. Die Kimbern waren also in Unterzahl, als die siegreiche römische Armee in ihre Richtung weiterzog. Diesmal nahmen die Römer allen Mut zusammen und flohen nicht. Boiorix, der 12 Jahre auf den richtigen Moment zum Angriff gewartet hatte, starb auf dem Schlachtfeld. In Rom wäre er aber wahrscheinlich ohnehin weder heimisch noch glücklich geworden. Denn das Umherziehen war den Kimbern längst in Fleisch und Blut übergegangen. Blink Nummer 4. Die Via Appia, eine der größten Handelsstraßen des Römischen Reiches, war ein Paradies für Räuber. Der Räuber, der am Straßenrand an einem Galgen aufgehängt worden war, sollte eine Warnung sein. Hier auf der Via Appia herrschte das römische Gesetz. Eine Machtdemonstration, über die der Straßenräuber Bulla Felix nur lachen konnte. Denn Bulla war anders. Er konnte wie ein Schauspieler seine Identität wechseln. Und er verfügte über ein riesiges Informationsnetz. Dafür rekrutierte er Sklaven aus dem Dienst des römischen Kaisers Septimius Severus. Sie kannten die wohlhabenden Männer des Staates und wurden von Bulla auf die Via Appia geschickt, um die Ohren offen zu halten. Wer reiste wohin? Wo wurden Zwischenaufenthalte geplant? Bulla war selbst ein Findlingskind gewesen. Seine Eltern hatten ihn einfach ausgesetzt, ein Fremder hatte sich seiner angenommen und ihn zum Diener erzogen. Er behandelte seine Leute deshalb niemals wie Untertanen. Auch zu seinen Opfern war er nicht grausam. Bulla überfiel nur wohlhabende Leute, achtete darauf, dass niemand zu Schaden kam und nahm nie mehr als die Hälfte der Beute mit. Dieses Vorgehen imponierte der Frau eines hohen Beamten so sehr, dass sie ihm den Namen des Ferienortes Cumae zuflüsterte, während er sie sanft fesselte. Als der Kaiser von dem Überfall erfuhr, schickte er einen Offizier los, um Bulla zu verhaften. Der hatte schon bald herausgefunden, dass sich Bulla in einer Höhle versteckte. Bloß in welcher? Glücklicherweise stießen er und seine Leute auf einen von Bulla ausgeraubten Kaufmann neben dessen umgestoßenen Wagen. Er zeigte ihnen, wohin der Gauner geflohen war. Doch bevor sie den vermeintlichen Aufenthalt des Räubers erreichten, waren sie umzingelt. Sie waren in eine Falle getappt und Bulla selbst hatte den unglücklichen Kaufmann gespielt. Der Kaiser aber ließ nicht locker und setzte diesmal keinen Offizier, sondern einen einfachen Tribun auf Bulla an. Der pflegte selbst Kontakte zu Spitzeln und sie berichteten ihm Folgendes. Die Frau eines Beamten empfing in ihrem Ferienhaus Besuch von einem Fremden. Ihr Mann weilte noch in Rom. Der Tribun machte sich also auf nach Cumae und zwang einen Sklaven dazu, ihn zu dem Fremden zu führen. Als der Tribun mit seinen Soldaten in die Höhle kam, in der Bulla regelmäßig übernachtete, fand er ihn selig schlafend vor. Für die Verhaftung musste er ihn nur noch wecken. Bulla wurde den Löwen zum Fraß vorgeworfen, doch er ärgerte den Kaiser bis zum Schluss. Kein einziges Mal blickte er aus der Arena hoch zu dessen Loge. Eine letzte Geste seiner Geringschätzung, über die sich Septimius Severus maßlos aufgeregt haben soll. Blink Nummer 5. Im 11. Jahrhundert erreichte der christliche Glaube Island und weckte in einer Isländerin die Sehnsucht nach fernen Ländern. Die Gletscher auf dem Gipfel des Snæfellsnes sind in dunkle Wolken gehüllt. Seine Hänge reichen bis hinab zu den Lavafeldern und den Grasflächen am Meer. Ein nasser Wind weht vom Wasser über die Küste. In der Luft kreischen Schwärme von Seeschwalben. Wenn man nicht aufpasst, stürzen sie sich auf einen herab. Willkommen in Island. Hier lebte im 11. Jahrhundert Gudrid, eine christliche Pionierin, deren Lebensgeschichte nach ihrem Ableben von Mönchen aufgeschrieben wurde und heute Teil der isländischen Sagenwelt ist. Der Überlieferung nach ließ sie sich in jungen Jahren als einzige ihrer Familie taufen. Die Mutter war früh gestorben, der Vater gleichgültig. Gudrid hatte außerdem Zieheltern, die aber fanden, dass es schon genug Götter gab. Doch Gudrid hatte es der neue christliche Gott angetan, denn anders als die nordischen war er ein Gott des Festlands. Sie hoffte, dass er ihr eines Tages den Weg in die südlichen Länder zeigen konnte, wo die Händler so verführerische Waren wie Honig, Wein oder Seide anpriesen. Zuerst ging es für sie allerdings nach Grönland, dorthin wanderte ihr Vater aus. Auch die Zieheltern reisten mit, starben aber bei der Überfahrt. Für Gudrid war die neue Heimat nur ein weiteres kaltes Gefängnis, dem sie unbedingt entkommen wollte. Deshalb heiratete sie einen der Händler, die regelmäßig per Schiff eintrafen. Näher als der europäische Süden lag ein Land auf der anderen Seite des Meeres, das nicht minder schön sein sollte: Amerika. Um dorthin zu gelangen, musste sie allerdings noch zweimal heiraten. Die ersten beiden Männer starben, kurz nachdem ihre Überfahrt mit Gudrid gescheitert war. Erst der dritte erreichte mit ihr Amerika. Dort bauten sie einen Hof und bekamen einen Sohn, womöglich das erste Kind europäischer Abstammung, das auf amerikanischem Boden geboren wurde. Zusammen führten sie ein gutes Leben. Doch nach 3 Jahren mussten sie vor der indigenen Bevölkerung fliehen, die sich von den Eindringlingen bedroht fühlte. Zurück in Island kaufte Gudrids Mann einen Hof, starb aber bald darauf. Gudrid lebte dort so lange, bis ihr Sohn erwachsen war, und brach dann gen Süden auf. Das Ziel ihrer Pilgerreise? Der Papst in Rom. Er sollte ihr eine Frage beantworten, die sie seit ihrer Kindheit beschäftigte. Würde sie ihre verstorbenen Angehörigen im Jenseits wiedersehen? Papst Johannes der 19. zeigte sich skeptisch. Ohne Taufe kein Himmel. Aber er gab ihr einen Rat. Sie solle in Island eine Kirche bauen, als Zeichen ihrer Sorge um ihre Liebsten. Als sie heimkehrte, war das bereits überraschend geschehen. Ihr Sohn hatte in ihrer Abwesenheit ein Gotteshaus errichten lassen. Dort lebte sie als Eremitin, bis sie ihre letzte Reise antrat. Blink Nummer 6. Vor der Inquisition geflüchtete Jüdinnen und Juden belebten im 17. Jahrhundert das Theater in Amsterdam. Man kann sich kaum vorstellen, wie sich Jakob Barrocas fühlte, als er in jungen Jahren aus seiner spanischen Heimat flüchten musste. Seine Vorfahren waren Conversos gewesen, Juden, die zwangsweise zum Christentum konvertierten. Obwohl er getauft war und wie ein Katholik lebte, nahm man ihm den Glauben jedoch nicht ab. Die spanische Inquisition konnte ihn jederzeit zum Tode verurteilen. Er flüchtete nach Amsterdam, wo seit dem Aufstand der Vereinigten Niederlande gegen Spanien persönliche Gewissensfreiheit herrschte. Nachdem sich Jakob anfangs noch unsicher durch die Stadt bewegte, stellte er fest, dass er seinen jüdischen Hintergrund hier tatsächlich nicht verstecken musste. Im Gegenteil, er traf auf eine große Gemeinde spanischer und portugiesischer Juden, die ihren Glauben offen praktizierten und Jakob warmherzig aufnahmen. In der Gemeinde konnte er auch seine Leidenschaft für das Theater ausleben. Mit einer Gruppe spielte er in einem Speicher Stücke des spanischen Dichters Lope de Vega. Von ihm hatte er 5 Bände mit auf die Flucht genommen, aus denen die Schauspieltruppe nun ihr Repertoire schöpfte. Besonders das Stück La Hermosa Esther war ein aufwühlendes Erlebnis. Es erzählt die Geschichte einer jüdischen Exilantin, die Frau des persischen Königs wird. Weil Juden in seinem Reich verfolgt werden, verschweigt sie ihm ihre Herkunft. Ein Schicksal, mit dem sich die Gruppe nur zu gut identifizieren konnte. Jakobs Theatergruppe spielte so leidenschaftlich, dass Isaac Voss, ein betagter Autor und Schauspieler, trotz der Sprachbarriere tief beeindruckt war. Er hatte die Gruppe besucht, weil ihn der Einheitsbrei des Stadttheaters langweilte. Voller Begeisterung überredete er Jakob, gemeinsam mit ihm Lope de Vega zu übersetzen, was eine kuriose Entwicklung zur Folge hatte. Ein Autor aus dem verfeindeten Spanien wurde zum meistgespielten Dichter des Amsterdamer Stadttheaters. So schön der Erfolg auf der Bühne war, so wenig konnte man davon leben. Es war nämlich üblich, die Einnahmen an Armenhäuser zu spenden. Tragischerweise landete Isaac Voss selbst dort, bevor er verstarb, und auch Jakob tat sich schwer, mit anderen Tätigkeiten Geld zu verdienen. Für ein paar Jahre wurde er von seiner Gemeinde nach Cayenne geschickt, um in der Verwaltung einer Plantage zu arbeiten. Von dort kehrte er mit einer Krankheit zurück, von der er sich nie mehr erholte. 11 Jahre später starb er. Den Büchern von Lope de Vega blieb er bis zuletzt tief verbunden. Er soll sie auf seinem Sterbebett in den letzten Stunden seines Lebens fest an seine Brust gedrückt haben. Blink Nummer 7. Anfang des 20. Jahrhunderts machen Autorennen von Stadt zu Stadt ehemalige Feinde zu Freunden. Wenn wir an moderne Autos denken, dann fallen uns vielleicht E-Autos oder Wasserstoffantriebe ein. Emissionsfreie Wagen gelten als die Zukunft in einer Welt, die sich im Klimawandel befindet. Herkömmliche Verbrenner haben ausgedient. Ende des 19. Jahrhunderts sah die Sache freilich noch ganz anders aus. Die Technik machte riesige Fortschritte und Automobile wurden zu einem Symbol des Friedens. Noch 30 Jahre zuvor hatten Deutsche und Franzosen im Krieg gegeneinander gekämpft. Nun organisierte der Automobil Club de France Stadt-zu-Stadt-Rennen, die von Paris aus auch nach Berlin führten. Entlang der Strecke jubelten begeisterte Zuschauer den Fahrern zu und packten bei Pannen mit an. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von anfänglich noch 50 Stundenkilometern brauchte man für die Strecke mehrere Tage. Es gab Zwischenstopps, wo die Zeit notiert wurde und die Fahrer die Nacht in einem Hotel verbrachten. Abends veranstaltete man ein Bankett für die Teilnehmer, unter denen sich Männer aus dem Arbeitermilieu ebenso befanden wie adlige Baronessen. In den frühen Morgenstunden ging das Rennen weiter. Für Autohersteller wie Renault und Daimler waren die Rennen, über die sogar in den USA berichtet wurde, lukrative Marketingveranstaltungen. Sie konnten beweisen, dass ihre Wagen nicht nur schnell waren, einige knackten bereits die Marke von 100 Stundenkilometern, sondern auch robust. Das mussten sie sein, denn die Strecken verlangten der Technik mit jedem Rennen mehr ab. Ein Paris-Wien-Rennen, dessen Verlauf den heutigen Europastraßen E54 und E60 entspricht, war mit einem Abschnitt durch die Alpen ein Spektakel und vorläufiger Höhepunkt der Rennkultur. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, wurden die Fahrer als nächstes nach Spanien geschickt. Die Straßen dort sollten sich noch im Zustand wie zu Don Quixotes Zeiten befinden, eine fantastische Herausforderung. Doch das Rennen stand unter keinem guten Stern. Auf der kurvigen und staubigen Strecke gab es unzählige Unfälle. Fast die Hälfte der 179 gestarteten Fahrer gelangte nicht ans Ziel, man beklagte Verletzte und sogar einige Todesopfer. Besonders tragisch war der Tod eines kleinen Mädchens, das ein Soldat im letzten Moment noch vor einem heranrauschenden Rennwagen zu retten versucht hatte. Auch er kam dabei ums Leben. Von da an wurden Autorennen nur noch auf abgesperrten Rundstrecken ausgetragen. Doch obwohl das letzte der Stadt-zu-Stadt-Rennen tragisch verlaufen war, sie hatten den Menschen gezeigt, dass Ländergrenzen auch etwas Verbindendes sein können. Dass man sie zum Vergnügen und nicht nur zu militärischen Zwecken überqueren kann. Die Kernaussage der Blinks, die du gerade gehört hast, ist, die Geschichte Europas kann auch als eine Geschichte seiner Wege erzählt werden. Auch wenn sich die Gründe unterscheiden. Europäer waren schon immer unterwegs. Sie suchten Nahrung und Lebensraum, sie pilgerten, sie flohen vor religiöser Verfolgung. Straßen wurden für den Transport von Gütern genutzt, um Armeen zu bewegen oder spektakuläre Rennen zu veranstalten. Die unzähligen Spuren, die all diese Menschen auf dem Kontinent hinterlassen haben, zeugen von seinem Ursprung als einem Ort, der von jeher durch Migrations- und Wanderbewegungen geprägt wurde. So. Das waren die Blinks zu Über alte Wege von Matthijs Deen. Vielen Dank, dass du zugehört hast.